Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt also Kontext.
Ich glaube, wenn ich nicht erste Klasse gefahren wäre, wäre ich heute nicht mehr am Mikrofon.
Warum?
Die werden erst zuletzt gerettet, die in der unteren Klasse sind.
Ja, so, natürlich. Ja.
Emma Sagesser Arnold aus St. Gallen erinnert sich an den Untergang der Titanic. Im April 1912 ist sie in der ersten Klasse auf dem größten Ozeandampfer der Welt unterwegs, obwohl sie nur Dienstmädchen ist und wenig Geld hat. Sie gehört zu den rund 2200 Menschen, die mit dem Schiff nach Amerika fahren wollen und von denen nur ein Drittel überlebt. Der Titanic-Spezialist Günther Bäbler ist den Spuren der Passagiere aus der Schweiz gefolgt und zeichnet in der Sendung von Sabine Bitter ein helvetisches Sittengemälde der Dreiklassengesellschaft auf See.
Die Schnürstiefelchen der kleinen Luise Kink aus Zürich ziehen in Titanic-Ausstellungen jeweils die Blicke auf sich. Sie sind ein Symbol für die vielen jungen Leute, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Armut in der Schweiz hinter sich lassen, die in die neue Welt aufbrechen, um auf eigenen Füßen zu stehen und in ihrem Leben selbst den Takt anzugeben. Auch die vierjährige Luise soll mit ihren jungen Eltern nach Amerika ziehen. Doch die Auswanderer, Alleinstehende oder ganze Familien haben nicht die besten Karten. Sie sind in der dritten Klasse unterwegs. Drei Viertel aller Reisenden in dieser Kategorie sterben in den kalten Fluten. Nur ein Viertel wird gerettet. Um es gleich vorwegzunehmen, die kleine Luise und ihre Eltern überleben den Untergang der Titanic. Die Musik aber, die dieser Passage unterlegt ist, bekommt das kleine Mädchen auf dem Schiff nie zu hören. Denn das Orchester spielt nicht für Drittklass-Passagiere. Es stimmt musikalisch auf die neue Welt ein und bricht mit den ungewohnten synkopischen Rhythmen des Ragtimes alte europäische Hörgewohnheiten auf. Aber nur die Reisenden der ersten und zweiten Klasse sollen in New York kulturell up-to-date von Bord gehen. Wer aber ist in dieser ersten Klasse unterwegs? Da ist zum Beispiel Alfons Simonius Blume, der Verwaltungsratspräsident des Schweizerischen Bankvereins, der in brisanter Mission unterwegs ist. Er hat den Juristen Max Stehelin-Mäglin im Schlepptau. Die beiden verfolgen einen Stickereifabrikanten aus Arbon am Bodensee, der sich in der Schweiz verschuldet und nach Übersee abgesetzt hat. Und da ist weiter Margarita Fröhlicher, die der Destination in Übersee wegen einer Herzensangelegenheit entgegenfiebert. Sie ist die Tochter eines Zürcher Textilindustriellen und soll unter elterlicher Aufsicht in New York ihren Bräutigam treffen. Ebenfalls in Herzensangelegenheiten und in der ersten Klasse unterwegs ist die 25-jährige Emma Sägesser aus St. Gallen. Sie wird sich später, 1937, als 50-jährige und mittlerweile verheiratete Frau Arnold Sägesser an die Unglücksnacht in einem Interview im Schweizer Radio erinnern.
Ich bin bei einer Herrschaft angestellt gewesen.
Wo?
In Paris.
Aha.
Und die sind alle ja dreimal nach Amerika gegangen.
Mhm. Pardon, Sie sagen da Herrschaft in Paris, ist das Geschäftsmann gewesen?
Ja, sehr ein Bekannter sogar.
Nämlich wer?
Der Herr Guggenheim, der Kupferkönig von New York.
Der Kupferkönig von New York, so wurde der Industrielle Benjamin Guggenheim genannt, der 1912 zu den reichsten Männern der USA gehört. Zur Guggenheimschen Reisegruppe gehören fünf Personen.
Madame, der Herr, der Sekretär, der Chauffeur und meine Wenigkeit.
Und Sie. Und wie sind Sie gereist?
Erste Klasse.
Erste Klasse, nein. Die Staatssache von mir selber natürlich. Kupferkönig. Reist natürlich nur erste Klasse.
Erste Klasse versteht sich von selbst. Der Radioreporter Arthur Welti kann sich eine Bemerkung nicht verkneifen. Das Interview, das der Reporter mit Emma Arnold Sägesser führt, ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich und eine Rarität. Dazu sagt der Titanic-Spezialist Günther Bäbler:
Wir kennen kein älteres Tondokument von einem Passagier von der Titanic. Weltweit, ja, das ist wirklich ein absolutes Juwel eigentlich, das da im Archiv liegt.
Doch die Erinnerung dieser Überlebenden müsse wie andere Zeitzeugenberichte mit Vorsicht aufgenommen werden, sagt Günther Bäbler weiter.
Sie war eine ganz einfache Frau, die sich auch hat beeinflussen lassen. Wenn man das hört, isoliert, dass sie mit der Familie Guggenheim, dass es ihr Arbeitgeber war. Und das stimmt ja indirekt auch aus ihrer Sicht. Tatsache ist aber eben, dass Guggenheim ja verheiratet war und eben die Geliebte ihre Arbeitgeberin war. Früher hat sie eben von Guggenheim nichts erzählt, aber durch Erzählungen im Freundeskreis gemerkt, dass diese Geschichte doch sehr, sehr interessiert. Und deswegen nennt sie den auch zum ersten Mal, da ist 1937, dass sie mit Guggenheim mit an Bord war, was sie bis dahin verheimlicht hat oder einfach nicht sagen wollte, konnte, durfte, was auch nachvollziehbar ist.
Die junge Emma steht 1912 also im Dienst von Benjamin Guggenheim, genauer im Dienst seiner Geliebten Ninette Aubart, einer französischen Schauspielerin aus Paris, die zum Geburtstag von Guggenheims Tochter nach New York eingeladen ist. Die mitreisende Zimmerzofe Emma fährt zum ersten Mal nach Amerika. Sie hat sich auf die Überfahrt gefreut, kann sie aber nicht so recht genießen.
Die Fahrt war sehr schön. Nur bin ich sehr krank geworden und dann habe ich eben nicht viel davon.
Ja. Ist das Wetter gut?
Das Wetter war sehr gut, gar nicht stürmisch.
Nein.
So ruhig.
Der Reporter Arthur Welti will 1937 von Emma Arnold Sägesser weiter wissen, wie sie in der Nacht vom 14. auf den 15. April überhaupt gemerkt habe, dass sich ein Schiffsunglück anbahne.
Madame hat gelesen und ich bin dann eingeschlafen.
Ja.
Es ist erst ein starker Stoß, haben wir verspürt.
Aha.
Und dann ist Madame geschaut und kommt wieder rum und sagt, sie haben nichts gesehen. Und sie ist wieder ins Bett und ich bin auch eingeschlafen und dann auf einmal hat es nochmal so einen Schock gegeben. Und dann bin ich aufgestanden und geschaut aufs Deck. Und dann habe ich eine Tischnachbarin getroffen und die sagt mir, wir sind auf einen Eisberg gestoßen. Aber ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe noch nie gelesen von einem Eisberg. Weder noch einen gesehen.
Mhm, natürlich.
Und dann bin ich ganz vorne. Neugierde hat mich vorne getrieben und habe tatsächlich so einen Eisberg gesehen. Ganz in greifbarer Nähe.
Ach was.
Welche verhängnisvolle Rolle die Eisberge vor Neufundlands äußerster Ostspitze vor Cape Race spielen, ja, dass ein solcher Eisberg das Schiff auf der Seite bereits schwer beschädigt hat, ist der jungen Frau nicht klar. Und so geht sie wieder in die Kabine zurück.
Ich habe es in der Madame gesagt, da passiert auch nichts, gemerkt.
Ja, keine Angst, deswegen.
Sie hat nicht gewusst, was das ist, so wenig wie ich.
Ja.
Und dann sind wir wieder, ich bin nicht eingeschlafen, Madame Mama ins Licht gelöscht. Auf einmal kommt der Stuart und klopft an die Tür und sagt, wir sollen das Geld nehmen. Und Bischof hat den Rettungsgürtel oben runtergeholt und hat gesagt, wir sollen pressieren. Wir haben uns dann schnell angekleidet und sind zu den Herren gegangen. Sie haben nämlich auf einer anderen Seite haben sie Zimmer gehabt. Die haben nicht glauben, dass es gefährlich ist.
Mhm.
Der Sekretär hat mich ausgelacht und gesagt, ach was, Eisberge. Das ist schon ein Eisberg.
Mhm.
Und dann, wo sie endlich parat sind, währenddem sie sich angelegt haben, haben wir noch die Zimmerflucht von Mr. Astor angeschaut.
Emma, das Zimmermädchen, und Ninette, die Geliebte, warten in jener kalten Nacht auf See im Nachthemd und Wintermantel darauf, bis die Männer in die Hosen gestiegen sind. Bei der Gelegenheit werfen sie noch einen Blick in die offenstehende Suite eines anderen Millionärs. Gemeinsam steigen sie dann aufs Deck hinauf.
Und dann sind sie endlich parat sind, wo wir sind oben nachher, hat man alles drin.
Herren auf einer Seite.
Ja, wir sind dann, haben dann zugeschaut, wie wir das Schiff oben runterlassen.
Help me! Right, that's it then. Goodbye, good luck.
Man stellt sich vor, dass denen, die da aus den Tiefen der komfortablen Suiten auf das Deck gelangen, ein aufgeregter Lärm entgegenschlägt, wie dies auch in Titanic-Filmen vermittelt wird. Emma Arnold Seegesser aber hat eine andere Erinnerung.
Ja, und haben Sie das schon alles für letzte Not aufgefasst?
Nein, man hat alles gesagt. Das Schiff wird repariert, wir können es am Montag wieder.
Aha, Sie müssen jetzt mal ausbauen?
Ja.
Aha, das hat man offenbar gesagt, um Sie zu beruhigen.
Ja, es war keine Panik unter den Leuten. Die Leute waren ziemlich ruhig. Es hat niemand gemerkt, dass etwas passiert.
Ja, und dann ist also die Madame mit Ihnen eingestiegen in das Ruderboot?
Ja.
Man hat sie runtergelassen?
Ja, sie hat nicht wollen kommen. Ein Offizier hat einen Stupf gegeben, dann hat sie den Fuss verstaucht.
Ja.
Und dann sind wir runtergekommen. Dann hat es ziemlich Wellen gegeben vom grossen Schiff. Die Matrosen haben dann müssen pressieren, dass wir sind vom Schiff weggekommen.
20 Rettungsboote stehen zur Verfügung. Die Besatzung drängt Frauen und Kinder, in die Boote zu steigen, wie es das Reglement vorsieht. Dazu sagt Günther Bäbler.
Die Schilderung von Frau Arnold ist richtig, wenn man betrachtet, zu welchem Zeitpunkt, dass sie die Titanic verlassen hat, relativ früh noch. Und zu dem Zeitpunkt war der Informationsstand an Bord ja nicht der, dass man wusste, dass das Schiff wirklich untergehen würde. An Deck war es für den Laien zwar besser, Schlagseite zu erkennen, aber also das hat nicht Gefahr bedeutet für die Leute. Die fühlten sich also sicherlich noch lange auch tendenziell eher sicher auf dem Schiff, weil man eben ja noch nicht sicher wusste, dass die Titanic sinken würde, beziehungsweise die Passagiere wussten das nicht, die zahlreichen Leute der Crew wussten das, aber man hat eben, um die Panik zu verhindern, den Leuten auch nicht die ganze Wahrheit gesagt.
Nur für einen Drittel der Passagiere und der Besatzung sind Rettungsboote vorhanden.
Die Rettungsbootsplätze, das waren 1178. Das war gerade mal etwa ein Drittel von der Kapazität der Titanic, wenn sie voll gewesen wäre. Entsprach aber absolut den damaligen Vorschriften, die sogar noch weniger Boote gefordert hatten. Also es war zu wenig für alle Leute, aber man hat halt auch nicht mit einer totalen Evakuation von so einem Schiff gerechnet, sondern die Boote wären für den Fall eines Unterganges dazu benutzt worden, dass man eben die Leute übersetzt auf ein anderes Schiff und dass die Boote dann eben hätten pendeln können.
Die Rettungsboote bringen die Frauen, Kinder und wenigen Männer zu einem anderen Ozeandampfer, der zu Hilfe kommt, die Carpathia. Emma Arnold Seegesser erinnert sich.
Carpathia sind sehr zuvorkommend gewesen. Sie haben für uns die eigene Kabine geopfert. Und
ja.
Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel Nächstenliebe könnte erfahren könnten. In meinem Leben habe ich das noch nie erfahren.
Ebenfalls Glück hat eine andere junge Frau aus der Schweiz, die zweite Klasse gebucht hat, Bertha Lehmann aus dem bernischen Lotzwil.
Sie wollte auswandern zu ihrer Schwester, die da bereits verheiratet war, Familie hatte, und sie folgte einfach ihrer Schwester. Sie war sehr jung, sie war 17 Jahre alt. Auch Bertha Lehmann hat ihr Ticket aus Amerika erhalten von der Familie. Wir wissen, dass sie allein an Bord war, der englischen Sprache nicht mächtig war und deswegen auch an Bord sehr, sehr alleine war. Abgesehen davon, dass sie seekrank war, war sie auch sonst sehr isoliert, oft in ihrer Kabine. Interessant ist dann, dass sie, bis sie gerettet war, eigentlich nicht wusste, was der Titanic zugestoßen ist. Erst auf der Carpathia, also Stunden nach dem Untergang, hat sie jemanden getroffen, der Deutsch sprach und hat dann erfahren, dass die Titanic mit dem Eisberg kollidiert ist. Also das ist insofern natürlich eine sehr interessante Zeugin, da sie eben isoliert wahrgenommen hat und sich wenig beeinflussen ließ von anderen Zeugenaussagen.
Bertha Lehmann kann sich retten. Trotzdem bestätigt sich die Vorahnung ihres Vaters beim Abschied, dass es ein Abschied für immer ist.
Rührende Geschichte ist auch noch, dass ihr Vater sie damals bis nach Basel gebracht hat, sie da auf den Zug gebracht hatte. Und etwas, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können, dass ein Vater zu der 17-jährigen Tochter sagt, ich gehe davon aus, dass ich dich nie mehr wiedersehen werde. Und so war es denn auch. Er ist gestorben, bevor dass sie dann in den 50er Jahren zum ersten und einzigen Mal in die Schweiz zurückkehrte.
Kehren wir zurück zur kleinen Luise. Auch sie überlebt zusammen mit ihren Eltern den Schiffsuntergang.
Diese drei Personen, die überlebt haben von den Schweizern, das ist in erster Linie dem Anton King zu verdanken, der eben geistesgegenwärtig auch die Angaben der Crew bezweifelt hat und sich dann recht früh selbstständig auf den Weg gemacht hat, auf die Suche nach einem Platz in den Rettungsbooten. Und so konnte er seine Frau, seine Tochter und sich selber in Sicherheit bringen.
Anton King stammt aus Österreich-Ungarn, aus der Steiermark, seine Frau aus Württemberg. Kennengelernt haben sich die beiden in Zürich, wo sie sich ein paar Jahre zuvor niedergelassen haben. Ein Drittel der Zürcher Stadtbevölkerung ist 1912 ausländischer Herkunft, denn die Schweiz ist mit ihrer expandierenden Industrie dringend auf qualifizierte Arbeitskräfte und Dienstpersonal angewiesen. Doch die Kings zieht es weiter. Sie buchen ihre Reise nach Übersee bei der Basler Auswanderungsagentur Kaiser, die am Limmatke in Zürich eine Filiale hat. Die Destination heißt Milwaukee am Michigansee. Es ist die größte Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Und das ist kein Zufall. Dort haben bereits 1845 Auswanderer aus dem Glanerland eine Niederlassung gegründet und sie in Anlehnung an ihre alte Heimat New Glarus genannt. Nicht retten können sich die Tante und der Onkel der kleinen Luise, Maria und Vinzenz King. Sie will in Amerika als Dienstmädchen Arbeit finden, er sucht als Pflasterer in Übersee sein Glück. Beide kommen in der Katastrophennacht in den kalten Fluten ums Leben. Ebenso ein mitreisender Bekannter, der 28-jährige Albert Wirz aus Uster, der bisher in der Landwirtschaft tätig war. Auswandern will auch das junge Ehepaar Josef und Josephine Arnold aus der Innerschweiz. Er ist 25 Jahre alt, sie erst 19. Mit dabei ist eine Cousine, Aloysia Haas. Günter Bäbler, einer der besten Kenner der Titanic-Geschichte, sagt dazu:
Ganz generell, die Schweizer an Bord repräsentieren überraschend gut die Gesamtheit der Menschen auf der Titanic, eben auch in der dritten Klasse. Das waren gewöhnliche Auswanderer, die sich nicht speziell jetzt für die Titanic interessiert haben, sondern einfach ein Schiff, das zu der Saison unterwegs war, sich einfach da einteilen ließen von dem Reiseagenten.
Günter Bäbler befasst sich seit 30 Jahren mit der Titanic-Geschichte und hat die Spuren vieler Passagiere verfolgt, auch jene der Arnolds aus dem Urnerland.
Das Spezielle an dieser Familie ist, dass die beiden Arnolds aus Amerika von einem Bruder von ihm Tickets erhalten haben, sogenannte Prepaid-Tickets, und damit eigentlich eine Freikarte hatten, um eben mit der White Star Line nach Amerika zu fahren. Das Geld hat ihnen allerdings nicht gereicht, um ihren 4 Monate alten Sohn mitzubringen auf die Titanic. Den haben sie zurückgelassen. Der sollte dann später mit Verwandten nachkommen. Und beim Untergang sind die Arnolds ums Leben gekommen und der 4 Monate alte Knabe wurde dadurch vollweise. Das macht diese Geschichte sicherlich sehr, sehr speziell.
Die Hoffnung, sich in der neuen Welt eine Existenz aufzubauen, erfüllt sich für die Arnolds nicht. Das Prepaid-Ticket bezahlen sie mit ihrem Leben. Anders die Familie King, die gerettet wird. Das Geld für die Fahrkarten aber mühsam hat zusammensparen müssen. Denn der Preis selbst für die billigsten Plätze auf der Titanic ist hoch. Die Fahrkarten für Zug und Schiff von Zürich über Southampton und New York nach Wisconsin kosten für das junge Paar und ihre 4-jährige Tochter Luise 780 Franken, mehr als 3 Monatslöhne eines Arbeiterhaushalts. Für eine einfache Fahrt, versteht sich.
In der dritten Klasse, das sind praktisch alles Auswanderer gewesen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Das war für die meisten Leute damals klar, dass das wirklich nur One Way ist, da gibt es kein Zurück. Die meisten haben sich von Europa für immer verabschiedet, das war klar.
Vom Aufbruch in ein neues Zeitalter und von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft zeugt auch die Titanic selbst. Mit rund 270 Metern Länge und knapp 30 Metern Breite steht sie für die Leistungsfähigkeit der englischen Schiffsbauindustrie, die die deutschen Werften überflügelt hat. Allerdings nicht für lange. Denn der weitaus noch größere Dampfer, der Imperator, mit dem das Deutsche Reich den technischen Wettlauf in Europa vor dem Ersten Weltkrieg gewinnen will, ist bald startklar. Er soll bereits im Mai 1912 in See stechen. Die Titanic ist damals ein leistungsfähiges, solid gebautes Schiff, aber kein Wunderwerk moderner Technik.
Die Titanic war zur Zeit mit der Olympic zusammen das größte Schiff der Welt, nicht das schnellste, ansonsten technisch eigentlich in verschiedenen Bereichen bereits veraltet, weil man eben nicht auf die neue Technologie der Dampfturbinen oder ausschließlich auf die Dampfturbinen gesetzt hat, sondern die Dampfmaschinen noch genutzt hat, die eigentlich bereits am Verschwinden waren.
Dass die Titanic mit besonders hohem Tempo unterwegs ist, um die Auszeichnung für das schnellste Schiff zu bekommen, um das blaue Band zu gewinnen, sei eine Legende.
Es stimmt, dass dieser Wettbewerb bestanden hat, aber die Titanic war nicht Teil davon. Die Titanic war viel zu langsam mit ihren Maschinen im Vergleich zu kleineren Schiffen mit stärkeren Maschinen.
Hunderte von schottischen Arbeitern sind im Bauch des Schiffs damit beschäftigt, Kohle zu schaufeln, um das mit Dampf betriebene Schiff in Bewegung zu halten. Die Schweizer Besatzung arbeitet auf den höheren Etagen.
Es waren 8 Besatzungsmitglieder auf der Titanic. Der stellvertretende Küchenchef der ersten Klasse, also in sehr, sehr guter Position, ist beim Untergang ums Leben gekommen, ebenso wie 7 Mitarbeiter des à la carte Restaurants, eine Alternative zum Speisesaal, wo man sich mit einer Speisekarte gegen extra Bezahlung verpflegen konnte. Die sind alle beim Untergang ums Leben gekommen.
Dazu gehören etwa die jungen Kellner Narciso Bazzi, Alessandro Pedrini, Abele Rigozzi und Mario Zanetti. Die englische Reederei der White Star-Linie pflegt sich mit klingenden Namen einen internationalen Anstrich zu geben.
Man hat eben ganz bewusst auch diese fremdländischen Leute, also die Tessiner, die gelten halt dann eher als Italiener, um dieses internationale Flair auch an Bord zu bringen, weil es gab ja auch die ganzen Salon-Stewards und so, da waren fast alle waren Engländer, mit wenigen Ausnahmen, und die hätte man ja auch in dem à la carte Restaurant einsetzen können, aber man wollte ein bisschen dieses Flair.
Alle Angestellten, die Kontakt zu den Passagieren haben, müssen Englisch sprechen können.
Es waren alles Leute, die in relativ jungen Jahren nach England ausgewandert sind und sich da durch die Hotels und Restaurants gearbeitet haben. Und in diesem Londoner Beziehungsnetz des Gastgewerbes haben die irgendwo Anschluss gefunden. Und auf Empfehlung von Freunden, Bekannten haben sie so einen Job gekriegt auf der Titanic.
Auch der 21-jährige Adolf Mattmann gehört zur Besatzung. Er ist von Beruf Eismann.
Das klingt etwas nach Ironie, ein Eismann auf der Titanic. Ein Eismann, das war eigentlich ein Konditor, war gelernter Konditor, Adolf Mattmann, und er hat sich um Eiskreationen in dem à la carte Restaurant gekümmert. Da waren auch mehrere 100 Kilo Speiseeis an Bord und die hat er zu Nachspeisen verarbeitet.
Das französische Speiseeis und der Waldorf-Pudding werden nach der Gänseleberpastete und dem Lachs, nach gebratener Ente und Filet Mignon im Speisesaal der ersten Klasse aufgefahren. Passend zum kulinarischen Genuss führt das Bordorchester sogar einen lustigen Kuchenwalzer im Repertoire, den Comic Cakewalk. Das, was bei den Auswandererfamilien, bei den Kings und den Arnolds auf den Teller kommt, fällt dagegen deutlich bescheidener aus. Die kleine Luise wird am Abend des Schiffsunglücks mit Kartoffeln und Rindsragout, mit Tee und Schiffsbiskuit verköstigt. Die Schifffahrtsgesellschaft bemüht sich, im Speisesaal die Klassengrenzen hochzuhalten. Dazu Günther Bäbler.
Die Einwanderungsbestimmungen in Amerika haben vorgeschrieben, dass die dritte Klasse strikt von der ersten und zweiten Klasse getrennt werden muss. Ansonsten hätte es Probleme geben können bei der Quarantäne und die Einreise wäre zum Teil um Wochen verzögert worden. Deswegen musste die Reederei strikt darauf achten, dass sich die dritte Klasse nicht mit der ersten und zweiten gemischt hat.
Doch andererseits stößt die verordnete Separierung der Passagiere auf der Titanic an ihre Grenzen. Die Kings und Arnolds essen auch in der dritten Klasse, übrigens zum ersten Mal in ihrem Leben, an weiß gedeckten Tischen. Günther Bäbler über weitere Annehmlichkeiten.
Ganz generell eine Woche lang nicht arbeiten. Das war man sich damals nicht gewohnt, weil Ferien kannte die Arbeiterklasse damals nicht. Die haben gearbeitet, jetzt mussten sie oder durften sie eine Woche lang nicht arbeiten.
Auch die Unterkunft auf der Titanic ist für Drittklass-Passagiere komfortabel.
Im Vergleich zu anderen Schiffen war vielleicht noch bemerkenswert, dass es keine großen Schlafsäle mehr gab, sondern im Normalfall in 4 oder 6 Bettkabinen diese Auswanderer untergebracht waren. Es war ein großes, recht stabiles Schiff, dadurch auch wenig Seegang, wenig Seekrankheit im Vergleich zu anderen Schiffen.
Ein gewisser Komfort also. Von einem exorbitanten Luxus auf der Titanic aber könne keine Rede sein.
Sie war als Auswandererschiff registriert. Ja, sie wird oft glorifiziert, auch was die Leute an Bord betrifft. Aber das war eigentlich ein sehr, sehr durchschnittliches Schiff. Und für mich macht genau das ja auch den Reiz aus. Wenn das wirklich nur das Schiff der Schönen und Reichen gewesen wäre, da könnte man nichts lernen davon. Aber die Titanic, die ist absolut durchschnittlich gewesen.
Also doch keine jungen Sportler, die sich an Bord ein Radrennen liefern, keine älteren Herren, die bei frischer Meeresbrise Tennis spielen und auch keine Damen, die mit Kamelen über das Deck reiten. Alles maßlos übertrieben, sagt Günther Bäbler.
Im Gymnastikraum, da gab es ein Gerät, das den Gang eines Kameles imitieren konnte, wo man sich draufsetzen konnte, das dann ein bisschen vibriert hat. Tennisplätze gab es nicht.
Selbst der Swimmingpool gibt nicht viel mehr her als ein Planschbecken. Die Geschichte der Titanic ist in den 100 Jahren seit ihrem Untergang von Legenden umrankt worden.
Absolut. Um eben diese Tragödie halt eben auch noch schlimmer darstellen zu können, als sie tatsächlich auch war, versucht man halt mit Superlativen diese Geschichte noch eindrücklicher zu machen. Und das Schiff kann nicht schön genug sein, dass da auf seiner ersten Fahrt untergeht. Das scheint man da aus den historischen Quellen herauslesen zu können. Also da wurde sehr, sehr viel dazu gedichtet.
Dabei bleibt nicht viel übrig nach dem Untergang der Titanic, auch nicht für diejenigen, die die Katastrophe überleben. Die 25-jährige Emma Segesser bekommt von der Schifffahrtsgesellschaft White Star gerade mal eine kleine Entschädigung.
Ich habe 300 Franken bekommen, aber ich bin schon froh um das, denn ich habe nichts mehr gehabt, als was ich auf dem Leben hatte.
Aber für den Schreck und für den Nervenschock, und für die gesundheitliche Schädigung haben Sie nichts bekommen?
Nein, gar nicht.
Für einen Schock haben Sie sicher davon getragen?
Ja, ja. Ich bin sehr nervös geworden.
Ja. Und es wird noch lange gedauert haben?
Ja, ja. Die Nacht, wenn ich verwacht bin, habe ich immer gesehen, die Titanic untergeht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.